Willkommen beim BookTok Podcast. Du liest gerne Bücher und möchtest wissen, wie Autorinnen und Autoren Romane und Sachbücher schreiben? Dann bist du hier genau richtig. Hier sprechen Benedikt Welz, Doris Dürrie, Alena Schröder und viele andere darüber, wie ihre Bestseller entstehen. Vielleicht motiviert dich das, deinen Traum vom eigenen Buch mal umzusetzen. Wir sind ein Projekt von Korrektiv, dem gemeinnützigen Medienhaus.
Ich glaube, speziell bei einer Geschichte, die so intim ist und so nah an zwei Personen dran ist und die von einer romantischen Liebe handelt, ist man es fast schuldig, finde ich. Das ist ein bisschen stark formuliert, aber beide Seiten zu beleuchten, weil dieselbe Situation, dasselbe Gespräch, dieselbe kleine Geste so unterschiedlich wahrgenommen werden kann von zwei Personen.
Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Danke, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, heute so intensiv mit dir sprechen zu können. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber vor allem freue ich mich.
Sehr schön. Wir sprechen ja genau, wie du gerade schon sagtest, heute über dein Debütroman, Weißer Sommer. Und das ist ich habe es gelesen oder ich hatte das Privileg, es vorab lesen zu dürfen. Eine Geschichte über einen letzten gemeinsamen Sommer, über Nähe, Distanz, über Erinnerung und über eine Beziehung, die sich verändert. Vielleicht kannst du ja in eigenen Worten noch einmal kurz sagen, worum es in dem Buch geht.
Du hast das schon super gemacht eigentlich. Also, wie du schon gesagt hast, es geht um Alma und Theo, die gemeinsam an einen Ort reisen, der ihnen sehr viel bedeutet. Es geht um eine Liebesbeziehung, aber für mich nicht um eine klassische Liebesbeziehung, sondern eigentlich eher, also wir steigen in einen Punkt ein, wo wir merken, dass diese Liebesbeziehung Risse bekommen hat. Und es geht viel um die Frage auch von Identität, von Nähe, von wie nah kann ich einem Menschen kommen, wer bin ich innerhalb eines Gefüges mit dieser anderen Person. Und ja, die beiden kommen in dieses Haus nach Südfrankreich und sind dort in den heißesten Wochen im August so ein bisschen kammerspielartig und müssen aushandeln die Fragen, die sich aufgetan haben im Laufe ihrer Beziehung. Und wir springen immer wieder zurück in die Vergangenheit, sind immer wieder bei ihnen, dann auch wieder in der Gegenwart. Und ja, sie wollen das Haus erst verlassen, wenn sie sich entschieden haben, ob sie zusammenbleiben wollen oder ob sie sich trennen wollen.
Spannend. Ich finde, man fragt sich beim Lesen auch die ganze Zeit, weil es ja auch so zwei Zeitstränge gibt. Einmal quasi so diese Rückblenden immer, wie sie sich kennengelernt haben und dann aber auch so diese Zeit in diesem Haus, in diesem letzten Sommer. Und ich finde, es ist auch so ein Spannungsbogen, der irgendwie so aufgebaut wird, so wie geht es jetzt aus? Man lernt die beiden immer mehr kennen über die Beziehung, wie sie entstanden ist und so. Ist auf jeden Fall ganz toll, um dran zu bleiben, diese Erzählung. Und meine Frage war als erstes so, meine erste Frage war, wie oder was war der Funke, der dich irgendwie so auf diese Erzählung gebracht hat?
Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich das Gefühl habe, dass es so verschieden sein kann bei schreibenden Personen und auch bei Ideen, die ich schon hatte, komplett verschieden war. Und bei der Idee speziell war es tatsächlich ein Gefühl. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen esoterisch, aber bei anderen kann das als erstes die Person oder als erstes der Plot sein. Und bei mir war es ein ganz starkes Gefühl, was mich auch komplett durchgetragen hat durch die Geschichte und was mich total gereizt hat. Und dann kam nach und nach die Person dazu. Als erstes kam Alma und dann Theo dazu. Und dann war ganz schnell auch das Setting klar und dass ich die beiden mehr oder weniger einsperren möchte in diesem Ort in Südfrankreich. Und dann mehr und mehr die Themen, als die Personen aufeinander getroffen sind, als ich sie kennengelernt habe. Aber der ursprüngliche Funke war dieses Gefühl von Einsamkeit und Nähe, die gleichzeitig existiert, mit einer Person zu sein, die einem sehr vertraut ist und trotzdem Einsamkeit zu empfinden. Also eine Ambivalenz und verschiedene Emotionen, die sich schichten und dann alles unter so einem Brennglas von einem heißen Sommer, wo das alles nochmal verstärkt, das alles nochmal intensiviert. Und das war so der Ursprung oder der Funke, wenn man so möchte.
Ich habe jetzt gerade gemerkt, du hast das Buch gar nicht hier. Aber
oh nein, ja stimmt. Ich habe es in meinem Gepäck. Oh, ich habe es nicht. Ja, ich habe es in meinem Gepäck im Hotel, aber nicht hier. Dann hätte ich es gut hochhalten können. Ich bin sogar noch angezogen in den ähnlichen Farben wie das Cover. Ja, das ist nicht. nicht professionell.
Ey, wir können es einblenden. Das ist ja okay. Das Gute an diesem sehr professionellen Zoom-Meeting, was wir hier haben. Wir können das Cover einblenden. Aber du bist ja auch ein ganz großer Fan von ersten Sätzen. Das habe ich auf Social Media häufig gesehen, das Thema.
Ich nerv alle damit. Ich liebe erste Sätze.
Deswegen glaube ich, dass du deinen ersten Satz ja auch auswendig kannst.
Ja.
Beziehungsweise du kannst dich jetzt noch entscheiden, ob du den ersten Satz vom Prolog oder quasi vom ersten Kapitel bevorzugt, welcher dir wichtiger ist.
Ich glaube, vom ersten Kapitel, da habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, weil er länger gebraucht hat und ich vielleicht ein bisschen stolz auch auf ihn bin und ich tut mir leid, aber ich habe dich unterbrochen. Ich soll wahrscheinlich gerne einmal aufsagen oder möchtest du ihn vorlesen?
Du könntest es sehr gerne sagen. Total tolle Formulierung.
Bitte in der sagen Schule.
nein, vielleicht kannst du ihn gerne aufsagen. Und dann hast du aber jetzt auch gerade schon drüber gesprochen, wie der entstanden ist oder wie lange du dafür gebraucht hast oder was für Gedanken dahinter standen. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
Ja, das ist sehr gut, weil er sehr kurz ist. Alles war gleich, alles war anders. Und meine Gedanken waren, wir steigen ein in diesem ersten Kapitel mit Alma, die in diesem Haus ankommt. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieser rote Faden, der sich eigentlich durchs ganze Buch zieht, diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen. Und sie kommt dort an und sie ist anders. Das Haus ist aber irgendwie noch gleich und sie ist aber auch irgendwie die Alte. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen, die da aufeinander prallen. Und das habe ich irgendwie versucht, am besten auch noch, habe ich gehofft, schön sprachlich zu illustrieren, wie sich das anfühlt, wenn etwas so vertraut ist und trotzdem so fremd geworden ist. Und dann, man weiß ja nie genau, woher diese Sätze dann kommen oder woher die Sprache dann so aus einem kommt. Und dann war der Satz da und ich habe ihn so aufgeschrieben und dachte mir, oh, der gefällt mir richtig gut. Und dann hat es ganz gut funktioniert, es daran aufzuhängen. Und ich war ganz happy damit. Und eben weil ich so viel auch über erste Sätze auch schon auf meinem Kanal gesprochen habe und die super gerne analysiere, weil sie so das Tor sind in der Geschichte und einen Ton setzen. Sie müssen natürlich nicht alles leisten, aber sie sollen vor allem, finde ich, entweder eine Stimmung erzeugen oder im besten Fall neugierig machen, dass man sagen möchte, okay, was ist jetzt der zweite und der dritte und der vierte Satz? Deswegen, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber ich habe auch ein bisschen Druck verspürt, weil ich mir dachte, ich habe so viel über erste Sätze gesprochen, deswegen der muss hoffentlich auch gut sein.
Stimmt, die Bar war high.
Ja, bin ich selber schuld.
Ich habe auch gestern oder vorgestern noch ein Video von Sophie Passmann gesehen, wo sie auch gesagt hat, dass sie teilweise Bücher nur weitergelesen hat, weil der erste Satz so gut war.
Ja, schau.
Also es kann die Leute, das bewegt sie.
Ja, es kann sie catchen oder es kann auch noch komplett irgendwie kalt lassen und dann, ich gebe Büchern trotzdem auf jeden Fall eine Chance, wenn der erste Satz nicht sitzt. Aber ein Buch, wo der erste Satz mich total reinzieht, dem begegne ich nochmal anders auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich finde auch, das so kann so viel aussagen über ein Buch. Und es ist ja so, wenn der erste Satz so toll ist, ich finde, das macht ja direkt so die Welt auf. Das ist das Erste, was du siehst. So, und du liest ja und in deinem Kopf entstehen die Bilder dazu. Und ich finde, dieses erste Bild, was daraus entsteht, das ist ja direkt die Welt, in der wir uns bewegen.
Ja.
Deswegen, ich bin auch ganz großer Fan von ersten Sätzen. Ich lese auch immer, wenn ich ein Cover sehe, was ich schön finde, dann muss ich immer auch den ersten Satz lesen.
Ja, das liebe ich. In Buchhandlungen umhergehen, erste Sätze angucken und dann so ein bisschen, vielleicht manchmal sogar auch schon vorm Klappentext, das ist vielleicht ein bisschen unorthodox, aber einmal kurz gucken, wie die Autorin oder der Autor eröffnet hat und in die Geschichte eingeführt hat. Kann ich nur empfehlen.
Pro-Tipp.
Pro-Tipp.
Du hast vorhin schon gesagt, dass so der Funke von Weißer Sommer ein Gefühl war. Wann war denn aus diesem Gefühl raus klar, worum es denn auf der Handlungsebene gehen soll? Also wie hat sich das entwickelt?
Also nachdem das Gefühl klar war, was mich durchträgt, so die emotionale Spannung, hat sich daraus relativ schnell ergeben, was für Personen ich brauche. Oder dann sind Alma und Theo auf eine Art und Weise zu mir gekommen. Die haben auch ganz verschiedene Facetten gehabt. Und als dann klar war, oh, ich glaube, es wird sehr interessant, wenn sie ganz viel sagen, ganz viel haben, was sie sich sagen wollen, aber verlernt haben, das zu tun und ich sie dann einsperre. Das klingt so ein bisschen sadistisch, aber so fühlt sich Schreiben auch manchmal an, wenn man seinen Charakteren nicht immer nur in gute Situationen setzt. dann kam alles relativ natürlich mit der Zeit. Dann kamen die Themen, wenn ich die Personen mir vorgestellt habe in einem Raum, was sie für Ängste mitbringen, was sie für vielleicht auch Scham und Unsicherheiten und Gefühle füreinander mitbringen. Und daraus hat sich so ein bisschen die Themenwelt erschlossen. Und dann ganz am Ende habe ich es nochmal nachstrukturiert, ist ein tatsächlicher Plot auch entstanden, weil natürlich auf der Ebene, in diesem Haus sind, da ist sehr viele lange Tage, sehr viel Zeit, die verstreicht, die sich so zieht wie Kaugummi. Und nach und nach, vor allem durch die zwei Zeitebenen, ist dann ein Plot und ein Rhythmus reingekommen, der sich relativ natürlich ergeben hat. Also bin ich sehr dankbar für, dass das so relativ natürlich funktioniert hat. Also ich würde sagen, Gefühl, Personen, dann definitiv die Themen, mit denen sie sich beschäftigen und dann am Ende tatsächlich die Handlung, der Plot und dann nochmal Struktur reinbringen und dann war es da.
Wie bist du Alma und Theo begegnet? Also wo hast du die beiden gefunden?
Wo habe ich sie gefunden? Oh, das finde ich ein schönes Bild. Ich habe, wie gesagt, als erstes Alma kennengelernt. Ich habe eine Neugierde gehabt für eine Person, die kreiert, die schafft und die ein großes Bedürfnis hat, gesehen zu werden, aber gleichzeitig immens Angst davor hat. Und als dann Theo dazugekommen ist, haben die beiden für mich auf eine sehr schöne Art und Weise miteinander funktioniert, weil sie einander Sachen gezeigt haben, die sie beide kennen, aber die auch Dinge spiegeln, die der anderen Person vielleicht fehlen. Aber ich hatte leider nicht so einen, sie lagen auf der Wiese und ich bin zu ihnen getreten und dann waren sie da und sie waren irgendwie schon vollends geformt und ich musste nicht mehr viel machen. Also die Version von den beiden, die ich hatte, die war sehr in Bewegung. Und als ich ihnen begegnet bin, wenn man so möchte, als ich das erste Mal versucht habe, sie mir vorzustellen, hat es mir viel auch geholfen, mir tatsächlich Personen anzugucken, draußen mir vorzustellen, wie ich glauben könnte, dass sie aussehen, wie sie sprechen würden, sie mir immer wieder in Räumen vorzustellen. Also ich glaube, ich war in der Zeit sehr oft abwesend in Gesprächen und in Treffen mit Freunden, weil ich mir immer wieder versucht habe, die Personen, Alma und Theo speziell, vorzustellen in Räumen, am Essenstisch, in der Supermarktschlange und so. Und dadurch habe ich sie wahrscheinlich nicht mit einem Mal kennengelernt, sondern immer wieder in so kleinen Begegnungen, in denen ich sie mitgenommen habe, mehr oder weniger.
Das ist voll schön, also wie du das einfach irgendwie sagst, es ist ja so richtige Personen einfach waren, die so in deinem Leben auch irgendwie plötzlich eine Rolle gespielt haben, abseits von dem Blatt Papier oder dem Pages-Dokument oder Docs, wo auch immer man jetzt arbeiten möchte. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass sie sich auch so ein bisschen verselbstständigt haben? Haben die dich irgendwann mal überrascht? Oder wie?
Ja, total, die ganze Zeit. Und ich habe das vorher oft gehört, wenn Schreibende das erklärt haben und ich dachte mir so ein bisschen, okay, aber wir sind ja in Control, also wir sind ja die am Ende so kontrollieren im Endeffekt. Und als mir das dann passiert ist, war ich so, oh wow, okay, das ist, wovon die Leute immer so ein bisschen sprechen und es klingt so esoterisch, aber es ist wirklich, entschuldige für diesen kitschigen Ausdruck, aber es ist fast magisch, wenn eine Figur, die eigentlich nur in deinem Kopf existiert, die du kreierst, eine Eigendynamik annimmt und lebendig wird und dir irgendwann sagt, das würde ich aber so nicht sagen oder das würde ich so nicht machen. Und das war tatsächlich nicht von Anfang an so, das musste sich erst mal entwickeln, aber ich hatte eine sehr genaue Vorstellung von den beiden, wie ich dachte, dass sie seien. Und dann war das manchmal im Schreiben, dass ich so gemerkt habe oder als würden sie zu mir sagen, nein, das würde ich nicht machen. Und dann hatte ich eine Vorstellung von dem Plot und von der Szene und musste nochmal alles umwerfen, weil mir meine Person dann mehr oder weniger ins Ohr geflüstert hat, nein, das würde ich nicht machen, das würde ich nicht sagen. Und dann musste ich alles umstellen. Aber dann habe ich mich mit den beiden zusammen auf die Reise begeben und die haben mir öfter auch gesagt, was sie gerne machen möchten, was sie fühlen. Und das war für mich so spannend, mich dem auch so ein bisschen hinzugeben und mitzugehen. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand, der nicht schreibt, das jetzt hört, sich denkt, okay, was geht da oben im Ohrstübchen ab? Aber es ist unglaublich schön und lehrreich, sich sowas beibringen zu lassen von Personen, die dann losgelöst sind von dir. Also das kenne ich sehr gut.
Sorry, ich finde das mega spannend, weil du ja vorhin meintest irgendwie, dass du ja auch die beiden eingesperrt hast, also eigentlich so ein bisschen so gegen ihren Willen, gezwungen hast, jetzt miteinander da zu sein. Und gleichzeitig hast du aber auch diese Stimme im Kopf von wegen so, was sie gerne wollen würden, was sie für Bedürfnisse haben, wie sie Sachen tun würden, sagen würden oder so. Wie hast du es dann geschafft, irgendwie diesen Weg zu gehen, wo du ja auch eine Rolle spielst und dir denkst, ich möchte dir aber auch gerne was erzählen, Leute.
Das ist eine gute Frage. Also zum Beispiel die beiden einzusperren, ist im Endeffekt offensichtlich eine große Entscheidung von mir gewesen. Und ich habe gemerkt, die wollen das nicht so richtig. Die haben sehr viel unausgesprochene Dinge, die sie gerne wegignorieren möchten, die schmerzhaft sind auszusprechen. Und da musste ich offensichtlich eingreifen und irgendwie sagen, okay, das ist irgendwie gesetzt. Aber ich glaube, nur so entsteht auch eine Spannung in einem Roman, wenn du deine Charaktere liebevoll behandelst. Also ich glaube, man muss seine Charaktere auf eine Art und Weise, man muss sie nicht zwingend mögen, aber man muss eine große Empathie für sie haben. Und dann muss man sie halt in Situationen setzen, in die sie vielleicht nicht gerne sind, um sie zum Wachsen zu bringen, zu Veränderung zu bringen, dass was in Bewegung gerät, dass Reibung passiert, weil nur dann ist eine Geschichte wirklich spannend. Also eine Geschichte ist nicht spannend, wenn jemand einfach nur in seiner Komfortzone dahin plätschert. Das heißt, es war eine Mischung aus, so, ihr beiden, jetzt kommt, setze ich euch da mal rein. Ihr müsst miteinander reden und dann aber auch ihre Reaktion darauf waren dann der zweite Schritt. Genau, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würde ich wirklich so da sitzen und mit mir selber den ganzen Tag reden. Aber so fühlt es sich manchmal beim Schreiben auch ein bisschen an. Diese Personen existieren ja nicht und die kreierst du. Und dann fühlen sie sich aber so real an, dass du dir denkst, ah ja, okay, die sind echt und die vermisst du auch, wenn du dann am Ende, das klingt auch wieder so kitschig, aber du vermisst die, wenn du am Ende den Laptop schließt, vor allem wenn du weiter von deinem Projekt wegtrittst und länger nicht damit dich auseinandergesetzt hast und dann jetzt gerade zum Beispiel über die zu sprechen, ist für mich so schön, weil ich mir denke, oh, ich kann wieder mich mit den beiden beschäftigen, die werden wieder realer. Das ist ganz, ganz absurd. Das habe ich davor auch noch nie in dem Maße irgendwie gefühlt, sowas.
Ihr habt einfach ein krasses Band wahrscheinlich aufgebaut. So, ich meine, ihr habt alle drei zusammen dieses
Buch geschrieben. Wir sind durch so viel durchgegangen, wir drei.
Das schweißt zusammen.
Ja.
Ich habe so ein paar Stellen rausgesucht, die ich ganz toll fand über Alma und Theo. Ich musste jetzt einmal das iPad geben, weil ich dich bitten würde, es vielleicht vorzutragen.
Oh, okay.
Wie du es nennen würdest.
Dann ist das jetzt hier meine erste Mini-Mini-Lesung.
Allerdings nur vor einer Person.
Ja, aber trotzdem.
Genau, ich hatte so ein paar Stellen rausgesucht. Du kannst auch sagen, welche du gerne vorlesen wollen würdest oder welche nicht. Oh. Die bei mir so hängen geblieben sind, einfach ganz subjektiv.
Soll ich mir eine aussuchen oder sollen wir beide machen? Was meinst du?
Zu jeder Person vielleicht eine, wo man ein bisschen sehen kann, was hast du da in den Abschnitten geschrieben, was lernen wir davon? Den, oder was wolltest du da zum Ausdruck bringen? Oder was sagt uns das über die Charakter?
Okay, ich gucke mal ganz kurz.
Choose wisely.
Die erste Stelle ist zu Alma. Sie dachte daran, wie man aus Menschen diejenigen machte, die man haben wollte. Und sie konnte nicht trennen. Sah er etwas in ihr, was sie nicht wahrnahm? Oder machte er etwas aus ihr, was sie nicht war? Sie dachte daran, wie merkwürdig es war, jemandem zu erzählen, warum man eine Person liebte. Wie einsam es ist, jemanden zu lieben, weil niemand den Menschen genauso sieht wie du. Sie stellte sich vor, wie Theo durch die Welt ging und sagte, Alma ist fürsorglich, Alma ist lustig, Alma ist talentiert. Das ist die erste Stelle und dann sprechen wir kurz drüber jetzt, oder? Okay. Was lernen wir hier über Alma? Alma ist ein Mensch, die sehr genau beobachtet, die sehr genau die Menschen um sich herum und sich selbst betrachtet und jemand, der sehr voll liebt, aber der auch schnell Grenzen aufgezeigt bekommt von Unsicherheit, Angst, von Angst in ihrem Selbst eingeschränkt zu werden. Also ich finde, man sieht hier ganz stark, wie das ist, das erste Mal jemanden zu haben, der mehr oder weniger Teil von einem wird, dass man dann zusammen existiert als Paar und nicht mehr nur alleine ist und das mit, also daraus einen Sinn zu erschaffen und zu sagen, warum ist das so? Man ist so einsam in diesem Gefühl. Ich sehe diesen Mensch so anders, der ist für mich so besonders, der ist für mich so einzigartig und in diesem Gefühl, da fühle ich mich so einsam drin, das kann ich mit niemandem so besonders teilen. Ich finde, das sagt viel über die Art aus, wie sie lebt, aber man, finde ich, hat auch schon die ersten Anzeichen von ihrer Unsicherheit. Man merkt darüber, wie sie spricht, wie sie sich vorstellt, wie Tee durch die Welt geht, was er über sie sagt und dieses, bin das eigentlich wirklich ich oder ist das jemand, der vielleicht auch romantisch verklärt auf mich blickt? Also diese ständige Suche nach, wer bin ich wirklich? Wer bin ich mit der Person zusammen? Wie sieht die Person mich? Das ist eine große Gedankenspirale. Also sie denkt sehr viel und intensiv nach. Sie tendiert auf jeden Fall ein bisschen zum Overthinken, würde ich sagen. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich glaube, dass man die ganz gut aus der Szene über sie rausziehen kann. Und dann die zweite, oder?
Ja, gerne.
Hier ist eine Szene aus Theos Perspektive. Irgendwie ist sein ganzes Leben so, bestimmt von den Entscheidungen anderer. Dass er nach München ging, was er studierte, selbst seine Liebe zur Bildhauerei ist geborgt von seinem Vater. Er rutscht in Entscheidungen hinein, statt sie zu treffen. Aber selbst Schuld, schließlich ruft er nie Einspruch. Das finde ich ist auch eine sehr bezeichnende Stelle für ihn, wie er funktioniert, wie er tickt, weil er ein Mensch ist, der immer sehr zufrieden war mit dem Leben, was er geführt hat und eine gewisse Passivität mitbringt. Wie er tatsächlich gesagt hat, er hat fast manchmal so eine Ohnmacht. Er hat das Gefühl, sein Leben gehört nicht zu 100% ihm. Er landet einfach an Orten. Er kann nicht genau zurückverfolgen, wie er dorthin gekommen ist. Und da wollte ich ihn manchmal zwischendrin auch schütteln und sagen, so, du kannst aktiv werden in deinem Leben, du kannst Entscheidungen treffen, du bist verantwortlich auch für dein Leben, aber diese Ohnmacht kenne ich auch gut und ich glaube, das ist auch was viele junge Menschen auch so empfinden, dass man manchmal nicht genau zurückverfolgen kann, wo etwas herkommt und dass es manchmal sich vielleicht leichter anfühlt, den geebneten Weg zu gehen, den Sachen nachzugehen, die vielleicht Sinn machen, die einem vorgelebt wurden und sich mit sowas auseinanderzusetzen. Was möchte ich eigentlich wirklich? Was möchte ich machen? Was bin ich unabhängig von Familie, meinem Partner, was auch immer? Ist eine sehr existenzielle Frage und die kommt, finde ich, schon mit voller Wucht, wenn man so in seinen 20ern ist. Deswegen würde ich sagen, das ist etwas, was Theo ausmacht. Er geht sehr gerne mit dem Flow und das hat immer super gut funktioniert. Er hat eigentlich eine Leichtigkeit, die ihn so durchs Leben getragen hat. Das hat alles immer einfach ganz gut funktioniert. Aber jetzt reflektiert er neu und merkt, das ist nicht immer nur gut gewesen und das ist vielleicht was ich ändern sollte. Also er ist hier auch an einem Kipppunkt, würde ich sagen.
Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zu der Konzeption deines Romans. Also wir hatten die Stimmung, wir haben jetzt ein bisschen die Charaktere. Wie bist du mit der Perspektive, also wie hast du dich dazu entschieden, wer was erzählt? Hast du so ein bisschen ausprobiert, hast du verschiedene Versionen geschrieben? Wie bist du da gelandet, wo es am Ende bei geblieben ist?
Die Perspektive finde ich super spannend und wirklich essentiell für einen Roman. Und normalerweise, wenn ich einen Text schreibe, muss ich mich da ein bisschen ausprobieren, weil ich immer versuche, die Perspektive zu finden, wo die meiste Spannung sitzt, wo ich das Gefühl habe, da ist die Geschichte einfach am interessantesten zu erzählen aus der Perspektive von der Person. Und die Perspektive in dem Fall von Weißer Sommer ist recht schnell gekommen. Ich habe, wie gesagt, erst Alma gefunden, deswegen habe ich erst aus ihrer Perspektive geschrieben. Und habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich seine Perspektive zwingend brauche. Und ich glaube, speziell bei einer Geschichte, die so intim ist und so nah an zwei Personen dran ist und die von einer romantischen Liebe handelt, ist man es fast schuldig, finde ich. Das ist ein bisschen stark formuliert, aber beide Seiten zu beleuchten, weil dieselbe Situation, dasselbe Gespräch, dieselbe kleine Geste so unterschiedlich wahrgenommen werden kann von zwei Personen. Und wenn man eine Liebesgeschichte als tatsächliche Geschichte betrachtet, gibt es immer mehrere Versionen. Und das fand ich unglaublich spannend, damit zu spielen dann auch. Wie gesagt, wir sind in diesem Haus, die beiden sitzen das erstmal auch aus, diese Situation, kreisen sehr viel um ihre eigenen Gedanken. Da hätte ich mich ständig gefragt oder habe mich auch ständig gefragt, wie geht's ihm eigentlich? Was macht er eigentlich? Also diese Fragen, die sich Alma dann gestellt hat, dann vielleicht auch zum Teil beantwortet zu bekommen von ihm und dann zu merken, in der Situation, die sie vielleicht so erlebt hat, hat er komplett anders erlebt. Das hat mich für mich auch noch eine andere Spannung erzeugt und hat unglaublich Spaß gemacht. Deswegen ist meine Herangehensweise schon immer zu gucken, okay, wo sitzt die meiste Spannung? Und in dem Fall war klar, ich brauche beide Personen auch zusammen, beide Perspektiven.
Und was mir beim Lesen aufgefallen ist, so nach der Hälfte spätestens, glaube ich, hoffe ich, dass die beiden ja auch einfach auf der verbalen Ebene gar nicht mal so gut kommunizieren. Nee,
nicht wirklich.
Ist jetzt kein Hot-Take, ich merke schon. Ja. Und das deswegen ist vielleicht auch einfach, oder deswegen habe ich das Gefühl, dass diese Perspektive von Theo eben nochmal so viel wichtiger, weil man einfach sonst so wenig, noch viel weniger Ahnung hätte, was eigentlich in ihm passiert.
Total.
Weil er so viel Unausgesprochenes einfach in ihm drin ist, also in beiden, Spoiler, aber eben auch in ihm. Und das, finde ich, greift diese wechselnde Erzählperspektive einfach unfassbar schön auf, weil man sonst wirklich ja nur vor diesen Kopf von Theo gucken könnte und sich die ganze Zeit fragen würde, was ist falsch mit dir?
Ja, genau.
So, und dadurch wird er so viel nachvollziehbarer, also ja. Beide. Und deswegen finde ich es eigentlich, also ich finde es perfekt.
Oh, danke. Danke, ja, das ist wirklich aber auch so, es kann so viel missverstanden werden in Schweigen und eine Fehlkommunikation oder auch die Angst, miteinander zu sprechen. Selbst wenn man so vertraut ist, ist, glaube ich, so menschlich, wenn man irgendwo falsch abgebogen ist und das vielleicht auch ein bisschen dann in der Zeit verlernt hat, richtig wieder miteinander zu sprechen. Und man könnte, also jede Perspektive, die du einnimmst, offensichtlich beim Lesen oder auch beim Schreiben, muss subjektiv sein. Das heißt, wir sehen ja dann nur ihn erstmal durch ihre Augen und auch vielleicht mit ihrer Wut und ihrer Frustration. Und das ist aber dann nicht die ultimative Wahrheit. Deswegen ist es, glaube ich, schon nötig, dann auch einen anderen Blick auf sie wieder zu bekommen und damit die ganze Zeit zu spielen. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber es freut mich auch, dass es so angekommen ist beim Lesen, dass man war so, okay, das passiert eigentlich in seinem Kopf. Vielleicht ist diese Stille nicht nur, ist es nicht Desinteresse, sondern einfach eine Ohnmacht und nicht wissen, wie man all diese riesigen Gefühle ausdrücken kann.
Als du dann angefangen hast oder dir überlegt hast, ich fange jetzt an mit dem Schreiben, hattest du, oder wie bist du da vorgegangen, hast du für jedes Kapitel dir erstmal so Post-its an die Wand gehängt, so das passiert da, das passiert da, oder war das eher so eine Kettenreaktion der Fantasie?
Ich habe auf jeden Fall ein Gerüst gehabt. Das war sehr klapprig. Ich habe den Start gewusst, ich habe auch das Ende gewusst von Anfang an und ich habe einen Schlüsselmoment in der Mitte gekannt. Und dann habe ich mich aber mit denen auf eine Reise begeben. Das war auch nicht immer nur angenehm. Also ich habe viel auch dann rausschneiden müssen und wir haben Abzweigungen zu dritt genommen, die es am Ende nicht reingeschafft haben, die nicht gut gewesen sind. Oder was heißt nicht gut, die lehrreich gewesen sind, aber die es nicht ins Buch geschafft haben. Ich habe tatsächlich Post-its benutzt, aufgeschrieben, ich habe Zeitsträhle gemacht, ich habe viel mit Papier arbeiten müssen, weil das so Schritte sind, die kann ich irgendwie auf dem Laptop nicht. Also ich schreibe auf dem Laptop. Ich bin niemand, der so wie Margaret Atwood irgendwie schön mit der Hand schriftlich das alles runterschreibt. Ich wünschte, aber der Teil ist auf jeden Fall immer auf dem Laptop. Aber die Konzeption habe ich versucht, auf Papier in meinem Notizblock zu machen. Und von diesen Schlüsselmomenten habe ich mich versucht, weiterzuhangeln. Und das hat sich aber dann auch relativ natürlich beim Schreiben ergeben. Also ich habe es auf dem Weg erforscht und dann danach natürlich noch mal ein bisschen mehr in Struktur bringen müssen und in Kapitelform und viel rausschneiden müssen und viele Abzweige rauscutten müssen, aber ein sehr grobes Gerüst und da drum herum dann gebaut.
Hattest du Inspirationshilfe beim Schreiben im Sinne von, ich weiß, ich habe, das fühlt sich jetzt so krass stalkermäßig an, weil ich mich einfach vorbereitet, ich habe mich vorbereitet einfach nur. Du hast dich auch mit Schreibroutinen von bekannten AutorInnen beschäftigt und beschäftigst dich ja generell viel mit dem Thema Schreiben.
Ja.
Hast du dich handwerklich vorher irgendwie nochmal damit beschäftigt? Wie schreiben die Leute, die du vielleicht selbst besonders gerne liest oder so? Hat dir das geholfen? Hast du damit dich beschäftigt?
Total. Aber ich glaube auch, weil ich so einen Hang zu so einer Nerdiness habe, dass wenn ich was wirklich liebe, dann möchte ich alles darüber lernen. Dann bin ich so, okay, gib mir mehr. Ich möchte jedes Wissen aufsaugen dazu. Vor allem, wenn man noch am Anfang steht wie ich und sein erstes Buch schreibt, dann möchte man natürlich auch irgendwie sich gewappnet fühlen der Aufgabe. Und die größte Lektion oder das meiste habe ich gelernt beim Lesen. Das sagt man immer wieder, aber es ist einfach so. Aber nicht nur beim Lesen für Entertainment und einfach so runterlesen, sondern dann beim Lesen und genau hinschauen. Am meisten habe ich gelernt beim zweiten oder dritten Mal lesen, was auch sich ganz komisch anfühlt in der Welt, wo immer das nächste Buch und irgendwie 30 Bücher im Monat lesen und so. Aber erst wenn man die Geschichte einmal verstanden hat und dann hat man gemerkt, okay, ich mochte dieses Buch total gerne, aber warum ist das eigentlich so? Und dann nochmal reingeht und vielleicht sogar noch ein drittes Mal das Buch liest, um dann noch mehr Details auseinandernehmen zu können. Da habe ich das meiste handwerklich gelernt. Und dazu kam dann natürlich auch so ein, okay, die Person mag ich unglaublich gerne, den Schreibstil mag ich sehr gerne. Was ist es jetzt genau daran, was mich so fasziniert hat? Dem nochmal weiter nachzugehen, hat total Spaß gemacht. Und dann auch so Spielereien wie Schreibroutinen auszuprobieren von Leuten, zu denen ich aufschaue, wo ich sage, okay, was ist es jetzt? Warum ist es so besonders, dass Charles Dickens 4 Stunden am Tag spazieren geht? Was macht das mit dem Kopf, wenn du so lange spazierst und nachdenkst? Das ist natürlich nicht in meinem Alltag so gegangen. Ich hatte nicht jeden Tag 4 Stunden Zeit, einfach nur zu spazieren. Aber am Wochenende habe ich das mal ausprobiert und habe aus den verschiedensten Routinen Erkenntnisse ziehen können, aus denen ich mir das dann so zusammengebastelt habe. Und ich glaube, das stammt einfach so ein bisschen aus meiner Liebe fürs Schreiben und dem Wunsch, es besser kennenlernen zu wollen.
Aber was ist so dein Weg, wie du auf Ideen kommst dann? Weil ich unterstelle jetzt mal Charles Dickens, dass das mit Grund des Spazierens war,
dass er
auf neue Ideen, Erkenntnisse gekommen ist.
Ja. Du meinst, wie ich auf Ideen komme, prinzipiell? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, es gibt so ein Zitat von Leonard Cohen, der gesagt hat über seine Musik, so, if I knew where songs come from, I would go there more often. Und das, finde ich, trifft das so gut, weil es ist leider nicht so ein Ort, wo man dann hingehen kann und da sind die irgendwie in einem Regal und dann kannst du sie wieder rausnehmen. Ich glaube, ich habe die meisten Ideen, wenn ich mich langweile. Also wenn ich versuche, mein Hirn runterzuschalten und einfach mal dem ganzen freien Lauf zu geben und mich nicht mit Podcast, Musik, Hörbüchern zu abzulenken. Und Ideen kommen zumindest zu mir auch nicht in einer perfekten Form, sondern in den absurdesten Fragmenten, wie jetzt bei Weißer Sommer in einem Gefühl. Und dann muss man schon in der richtigen Stimmungslage dafür sein und im richtigen Mindset, die so als Ideen auch wahrzunehmen und dann vielleicht zu verknüpfen, obwohl jetzt gerade bei Schreiben lernen und so sich reinfuchsen sind. Ich habe Stephen Kings Buch gelesen und ich finde, er hat das sehr toll zusammengefasst, wie Ideen auch entstehen können, weil er beschrieben hat, dass du zum Teil Dinge hast, die per se erstmal nichts miteinander zu tun haben. Ein Gefühl, ein Setting und dann vielleicht auch noch was, was du mal in der Zeitung gelesen hast oder so. Und dass oft dann die Magie passiert, wenn die Sachen in deinem Kopf, warum auch immer, irgendwie sich ineinander verschränken und man sich denkt, okay, aber was wäre, wenn? Diese Frage sich zu stellen, da neugierig zu bleiben und dem dann immer weiter nachzugehen und nochmal zu fragen, aber was wäre denn jetzt und was wäre aber, wenn das dann passieren würde? Und um nochmal zu dem Kern der Frage zurückzukommen, das passiert bei mir am besten, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich langweile. Ich hatte meine Ideen immer in Verkehrsmitteln, also einmal im Zug und einmal im Flugzeug, wo ich mich gelangweilt habe oder einfach versucht habe, ein bisschen mich zu entspannen, aus dem Fenster zu gucken. Und dann passiert da oft irgendwas oben und dann muss man dem nachgehen.
Und dann muss man
auch die Arbeit reinstecken. Dann darf man nicht nur sagen, oh ja, okay, das wäre interessant, sondern dann auch sagen, okay, was mache ich jetzt daraus? Kann da was daraus entstehen?
Ich finde es sehr spannend, dass du gerade Stephen King erwähnt hast, weil das ist ja im Endeffekt der Zufall, der passiert in seinem Kopf. Mhm. Diese Sachen treffen sich zufällig aufeinander und plötzlich entsteht daraus irgendwas. Und dein Roman spielt ja in Südfrankreich. Oder ist es Südfrankreich? Oder
ja,
Südfrankreich?
Ja.
Ist Südfrankreich.
Ja.
Irgendwie existiert in meinem Kopf auch immer nur Südfrankreich. Es gibt außerhalb von Paris und Südfrankreich.
Ist nur Südfrankreich.
Ja, schwierige Weltanschauung. Gott, wie raus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da floriert es einfach, das Leben. Und da wollte ich hin. Genau, spielt in Südfrankreich. Und ich habe mich gefragt, wie viel oder welche Rolle spielen Zufall und Recherche in deinem Buch? Mhm. Weil ich auch das Gefühl hatte, du hast diesen Ort so unfassbar gut dargestellt. Und das ist so dieser Vibe. Ich habe vor ein paar Tagen noch dieses Reel von dir gesehen auf Instagram oder TikTok, dieses, wo so ganz viele Pinterest-eske Bilder nacheinander passieren. Und ich fand, es war so akkurat der Vibe deines Buches. Also wenn man schon mal einen Einblick in dieses Buch haben möchte, dann sollte man sich genau diese 8 Sekunden angucken. Ich finde, es fasst es perfekt zusammen.
Sehr gut.
Genau, und dann dachte ich mir so, okay, du wirst dich wahrscheinlich mit diesen Orten und dieser Region irgendwie befasst haben und gleichzeitig ist ja auch irgendwie das ein absoluter Zufall, dass die beiden sich kennenlernen, also Tee und Alma. Ein schöner Zufall. Mhm. Aber genau, welche Rolle haben diese beiden Sachen irgendwie in deinem Schreibprozess gespielt? Mhm. Also Recherche und Zufall.
Das ist, okay, wo fange ich an? Also Zufall im Buch oder generell in Literatur, finde ich, sollte sparsam dosiert sein, sonst wird es schnell unglaubwürdig. Im Leben passieren aber immer wieder Zufälle. Also wenn ich an manche Begegnungen denke, an manche Freundschaften, Beziehungen, dann ist da oft der Zufall irgendwie im Spiel gewesen oder wie man auch immer das dann nennen möchte. Er sollte aber nicht nur Motor sein. Er kann so ein ausschlaggebender Punkt sein, finde ich. Und dann muss aber trotzdem aus den Figuren was entstehen und die Spannung erzeugen. Also wenn ich ein Buch lese und da zu viele Momente drin sind, wo ich mir denke, ach wirklich jetzt, das ist jetzt genauso passiert, dann verliert man mich und das hoffe ich, dass es nicht der Fall gewesen ist bei meinem Buch. Das heißt, den Zufall würde ich sehr sparsam einsetzen. Und was meine Recherche angeht, ich glaube, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich im Journalismus lang gearbeitet habe, dass ich mich sehr gerne in Dinge reinfuchse und gerne dann kennenlernen möchte. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Zeit reingesteckt. Mir war es wichtig, dass der Ort und auch Frankreich nicht einfach nur eine nette Kulisse ist, sondern das trägt für die beiden Erinnerungen. Das hat eine Funktion, das ist für die ein sehr wichtiger Ort. Also der Roman spielt ja an verschiedensten Orten, aber besonders dieser Ort, wo sie sich kennengelernt haben, das sollte nicht einfach nur ein nettes Haus sein. Das sollte wie so ein Erinnerungsraum sein, wie ein Resonanzraum für die. Und den musste ich dann auch schon richtig kennenlernen. Ich finde, es ist aber auf jeden Fall so, dass es irgendwo eine Grenze gibt, was die Recherche angeht. Ich habe zum Beispiel auch viel über Kunst mich informiert. Ich hatte keine Ahnung von Bildhauerei. Das sind Sachen gewesen, da dachte ich mir, okay, die möchte ich richtig, die muss ich gut kennenlernen, wenn ich darüber schreiben möchte. Aber ab einem gewissen Punkt muss man dann schon, finde ich, abwägen, ob dieses ganze Wissen, was man sich da so aneignet, die Geschichte dann informieren oder ob man da dann einfach nur Wissen einbaut, damit es da ist. So nach dem Motto, jetzt habe ich schon so viel darüber gelesen, jetzt baue ich das da auch noch ein. Es muss immer eine Funktion für die Geschichte erfüllen. Es muss wie so ein Unterstrom da sein. Da muss man, finde ich, auch vorsichtig sein. Und da hoffe ich, dass man das auch so wahrnimmt, dass es eher was ist, was die Geschichte lebendiger macht, aber was nicht wie ein hier ist noch ein Fakt und hier ist noch ein Fakt eingestreut wird in die Geschichte.
Und du hast es gerade schon erwähnt, du hast auch lange im Journalismus gearbeitet und dann hast du aber auch ein Schreibseminar in Oxford gemacht.
Ja.
Und Oxford natürlich ganz toll auch, wieder mal ein wunderschöner Ort, wie so viele, die heute zur Sprache kommen. Aber was hat dir das gebracht oder warum hast du das gemacht?
Also es war eine tolle Zeit. Es ist ein Sommerkurs, den die Uni anbietet. Und das ist tatsächlich auf dem Mist gewachsen von meiner besten Freundin, mit der ich da zusammen war. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde sagen, dass es mir vor allem gebracht hat, mein eigenes Schreiben ernst zu nehmen. Sowas ist nicht for free. Und ich habe oft mein Schreiben, es ist meine größte Leidenschaft, aber ich habe es oft hinten anstellen müssen oder habe es hinten angestellt zu meinem normalen Job, zu anderen Dingen und habe schon auch mit diesem Kurs eine andere Ernsthaftigkeit meinem Schreiben gegenübergebracht. Und das ist eigentlich mit das Größte, was es mir gebracht hat. Ich finde nicht, dass man einen teuren Schreibkurs braucht, um gut zu schreiben. Ich finde, man kann sich alles theoretisch selber beibringen. Es gibt das tolle Internet, es gibt viele Bücher, wie man das sich beibringen kann. Das ist mir wichtig zu sagen in dem Kontext. Aber es ist natürlich toll, so tief einzutauchen in einer Umgebung, wo alle das ernst nehmen. Du bist dann in einem Raum mit irgendwie 12, 15 Leuten, die dasselbe lieben wie du, die nicht genervt sind, wenn man nach 4 Stunden immer noch über Metaphern spricht, sondern alle sind begeistert. Ist auch das erste Mal gewesen, dass ich so in den Austausch gegangen bin, dass man Texte ausgetauscht hat, Feedback bekommen hat, Feedback gibt. Das ist für mich auch groß gewesen. Das heißt, ich habe schon viel dort gelernt, handwerklich natürlich auch, aber ich würde sagen, das Wichtigste ist dieses, ich nehme mich und mein Schreiben ernst und ich investiere tatsächlich da rein.
Und dann hat er für dich um den Zeitpunkt herum oder auch schon vorher, das weiß ich jetzt gar nicht genau, auch so ein bisschen diese Reise begonnen mit deinem Roman. Mhm. Ich weiß noch, ich glaube, du warst tatsächlich sogar mit deinem ersten TikTok auf meiner For You-Page.
Wirklich? Oh mein Gott.
Ich glaube schon. Oder ich habe es auf jeden Fall, dann warst du irgendwie lange weg von meiner For You-Page, leider. Habe ich dich irgendwann wiedergefunden und war so, stimmt, sie schreibt ja den Roman. Genau, und du sagst in deinem ersten Video, du nimmst uns, also die Zuschauerinnenschaft, mit auf diese Reise. Mhm. Und von außen, als Person, die sich das dann ja nur anguckt, wirkt es dann so ein bisschen so, okay, innerhalb von 2 Jahren, du hast angefangen, Social Media irgendwie auch zu machen, dann über das Schreiben, über das Lesen, über Literatur zu sprechen ganz viel und plötzlich, bäm, kommt der Publikumsverlag, Debüt, Rowohlt, wie auch immer, Roman. Mhm. Und man denkt sich so, wow. Was eine steile Karriere.
Oh.
Gratulation dazu natürlich an allererster Stelle. Ich bin mir sicher, dass es alles sehr verdient. Oder ich habe es jetzt auch lesen können. Und ich weiß, aus meiner Perspektive ist es sehr verdient. Aber vielleicht kannst du uns einmal nochmal grob mitnehmen, wie diese Entstehungsgeschichte ist. Ich weiß, du hast auch dieses ein YouTube-Video dazu hochgeladen, was wir auch verlinken können auf jeden Fall. Wo du es nochmal viel breit ausführlicher
ganz
erklärst.
Ganz viel gelabert auf jeden Fall.
Nee, ich finde es ganz toll. Ich fand es unfassbar schön. Und vielleicht kannst du es aber einmal nochmal kürzer erklären, wie so dein Werdegang war.
Ja, gerne. Ich finde das total spannend, dass du das so wahrgenommen hast, wie eine steile Karriere, also dass es so schnell ging, weil es sich für mich so lang angefühlt hat. Und in dem Video spreche ich auch darüber, dass es sich eigentlich nicht für mich so angefühlt hat. So im Gegenteil, wenn ich zurückgucke, wie lange ich mir das schon wünsche, wie lange ich darauf hingearbeitet habe, ist es natürlich am Ende sehr, sehr schnell gegangen. Also von Agentursuche bis dann am Ende Verlag ist es so vergangen. Aber die Zeit davor war auch von vielen Rückschlägen geprägt und einem ganzen Buch, was ich geschrieben habe, aus dem nichts geworden ist. Und mit dieser Zurückweisung und dem, ja, mit diesem Rückschlag klarzukommen, war schon ziemlich schwer, vor allem wenn man dann noch sehr unsicher ist. Man fühlt sich da so wie, ach, jetzt tippe ich da in mein Word-Dokument rein und nenne mich eine Schriftstellerin, aber keine Ahnung, ob das jemals jemand lesen wird. Keine Ahnung, ob ich jemals den Mut finde, das Leuten zu zeigen. Und dann gibt es so viele Hürden, die ich nehmen muss, damit das tatsächlich irgendwann mal jemand in den Händen halten kann. Das heißt, wenn man den Weg quasi ganz zurückgeht, dann müsste man wahrscheinlich sogar zurückgehen zu der Zeit, wo ich meinen Bachelor geschrieben habe und dann danach viel Zeit hatte und mein erstes Buch geschrieben habe, was, wie gesagt, nichts geworden ist. Und dann ist es schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich habe tatsächlich zeitweise überlegt, ob ich das teilen soll, weil es schon nicht so leicht ist zu sagen, ja, ich bin da irgendwie gescheitert mit. Das ist kein angenehmes Gefühl. Es ist natürlich cooler zu sagen, ja, hat natürlich sofort super geklappt. Aber da muss ich mich immer wieder auch erinnern, unter anderem an jemanden wie Benedikt Welz, der so offen auch darüber gesprochen hat, wie schwer sein Einstieg gewesen ist, seinen ersten Roman auch zu veröffentlichen. Und als ich sein Buch Geschichten in uns gelesen habe, habe ich so eine Hoffnung geschöpft, dass ich gemerkt habe, okay, wenn selbst jemand wie Benedikt Welz 2, 3, 4 Anläufe gebraucht hat, dann kann ich das ja vielleicht auch schaffen. Das hat mir so viel geholfen, dass ich mir dachte, die Person möchte ich auch sein. Ich möchte ehrlich damit umgehen und zeigen, dass es nicht einfach nur so ein Wunderding war, was auf einmal passiert ist. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen ausführlich erzählt, wie man sich so fühlt, wenn man von allen erstmal eine Absage bekommt. Nachdem das passiert ist, habe ich mich auseinandersetzen müssen mit dem Gefühl, warum ich schreibe und ein bisschen nachfragen müssen, mache ich das, um veröffentlicht zu werden oder aus welchem Grund auch immer mache ich das. Und ich finde es total legitim zu sagen, ich schreibe, um zu veröffentlichen, aber ich habe gemerkt, ich möchte einfach schreiben, so oder so. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, wenn ich so oder so schreibe, dann kann ich es auch noch ein zweites Mal probieren. Und dann habe ich diesen Roman geschrieben, ich glaube innerhalb, das war natürlich dann auch immer neben der Arbeit, ich habe normal meinen Job gehabt, das hat einige Zeit gedauert und dann nochmal das zu wagen, hat sich sehr groß für mich angefühlt und dann ging es immens schnell. Ich habe mit 5 Agenturen gesprochen und habe von allen, außer einer, eine positive Rückmeldung bekommen, was sich für mich angefühlt hat, wie das größte Geschenk. Es war das erste Mal ein positiver Zuspruch von Leuten aus der Branche. Das war für mich mindblowing. Und dann war ich knapp 2 Wochen oder so bei meiner Agentur und habe dann das erste Angebot bekommen für mein Buch. Das heißt, dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag. Und diesen ganzen Prozess mitzumachen mit einer Buchauktion, dass nicht nur ein Verlag Interesse hat, sondern mehrere, war für mich unbegreiflich. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall eine andere Dankbarkeit habe und eine andere Wahrnehmung dafür, eben weil es nicht sofort geklappt hat. Und deswegen, das kann man immer schön dann bequem danach sagen, wenn es geklappt hat, aber ich bin wirklich tatsächlich froh, dass es so gelaufen ist. Und unglaublich dankbar, dass ich jetzt, dass es jetzt tatsächlich physisch, als ich das erstmal in den Händen gehalten habe, dachte ich mir so, mein Gott, da ist es jetzt endlich, wenn du so lang auf was hinarbeitest, also so viele Jahre, das ist ein krasses Gefühl, das kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen.
Glaube ich. Ich fand es so eindrücklich, auch in diesem besagten YouTube-Video, was man jetzt unbedingt gucken muss.
Wirklich, ich gucke das alle.
Ich glaube, dass das ich da am berührendsten oder irgendwie nochmal so am für mich irgendwie spannend klingt jetzt irgendwie so voyeuristisch, aber was es mir ganz eindrücklich irgendwie gezeigt hat, ist nochmal, wie unfassbar doll es sein muss, irgendwie etwas so krass Persönliches von sich irgendwie in die Hände von einer Menschen zu legen, weil, also natürlich AutorIn sein ist ein Beruf, es ist auch irgendwie ein Handwerk zu schreiben, aber es ist ja so unfassbar intim, was man da irgendwie auf diese auf diesen Laptop dann in deinem in dieses Dokument schreibt und in dieses Skript schreibt und das dann Leuten zu geben, zu denen man so aufgeschaut hat und dann so dependent ja auch irgendwie von deren Meinung zu sein, ja. Wenn man das Gefühl hat, so, die wissen, sie wissen, they know. Und was das mit einem Menschen machen kann, wie unfassbar uplifting, aber auch wie unfassbar enttäuschend es sein kann, das fand ich, also mir war das vorher schon irgendwie rational bewusst, das ist irgendwie etwas sehr Persönliches zu schreiben, aber ich fand deinem Video, hast es unfassbar greifbar nochmal gemacht, wie es sich anfühlen muss, das so von sich, also was man so lange gebärt hat, wie formuliere ich es schöner, was man so lange erarbeitet hat, wo man so viel von sich, seinen Gedanken, seinem Leben, seinen Erfahrungen und so reingesteckt hat und das dann irgendwie so in die Welt zu geben.
Das ist wie nackt ausziehend, also wirklich so wie hier ist mein Innerstes. Selbst wenn es nicht, also bei mir ist es auch nicht autobiografisch, aber es ist so, du machst dich so verletzlich damit. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein.
Ja, du machst dich so verletzlich damit, du bist... wie gesagt, selbst wenn es nicht komplett deine eigenen Erfahrungen sind, die du nacherzählst, ist ja alles informiert von deinen Gedanken, von deiner Sicht auf die Dinge. Überhaupt, was du aussuchst, worüber du schreibst, sagt schon so viel aus. Und ich habe das Gefühl, also, man versucht oft, oder unsere Generation speziell versucht oft, irgendwie cool zu sein, unnahbar zu sein. Das ist irgendwie nicht cool, sich verletzlich zu machen oder nicht mehr so cool. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung. Und das dann zu machen und dann nicht einfach nur den besten Freundinnen oder Mama und Papa zu schicken, sondern den Leuten, wo du sagst, okay, die kennen sich aus, die müssen mir nicht sagen, dass das schön ist oder dass das toll ist, sondern die machen das als Job Jahre, Jahrzehnte lang das macht, es ist sehr angsteinflößend, aber es ist keine Option, dann das nicht zu machen. Wenn der Wunsch dahinter steht, es mit Leuten zu teilen, gibt es außer jetzt vielleicht sowas wie Self-Publishing kaum einen anderen Weg, an Menschen ranzukommen. Und es gehört, wie du auch schon gesagt hast, dazu zum Schreiben, ist dann irgendwann ab dem Punkt loszulassen. Aber wenn ich Texte nur rausgeben würde, wenn ich mir denke, sie sind zu 100% perfekt, dann würde ich wahrscheinlich nie einen Text rausgeben. Also ich brauchte auf jeden Fall einen kleinen Schubs von außen, in dem Fall zum Beispiel von meiner Agentin, die gesagt hat, nein, du bist bereit, wir schicken das jetzt raus. Ich weiß nicht, ob ich das alleine so geschafft hätte. Ich habe es davor quasi im Kleinen geschafft mit der Bewerbung an die Agenturen, aber ich glaube, es braucht diese Verletzlichkeit. Wir bauen, ohne dass es jetzt zu groß werden soll, aber es entstehen so viele Fronten, es entsteht so viel Kälte und ich bin schon ein Mensch, der sehr offen mit seinen Gefühlen umgeht und der sehr erstmal umarmend ist, wenn man so möchte, mit der Welt. Und ich glaube, da ist es mir wichtig, das dann auch zu leben in der Kreativität. Und ich glaube, man merkt den Unterschied, wenn jemand etwas schafft, was nicht echt ist und wenn jemand so aus einem Ort schreibt, der ja echt ist und der vielleicht roh ist und der real ist. Und dann ist es natürlich immer an der Person, die es dann liest und empfängt, damit umzugehen. Jeder bringt seine eigenen Meinungen und Empfindungen mit und es ist natürlich absolut normal, dass manche Leute damit nicht connecten können. Aber auf das Risiko muss man sich dann, glaube ich, einlassen. Dann, es wurde mir immer wieder als Rat gesagt und ich versuche es mir gerade immer wieder zu sagen, weil ich genau in diesem Prozess bin. Also der Roman kommt jetzt in ein paar Wochen raus, dass es dann nicht mehr mir gehört. Das ist nicht mehr, das ist, was ich alleine für mich habe, diese Person in meinem kleinen Kämmerlein, sondern dann gehört es allen da draußen. Und auf die Phase freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr doll.
Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Mhm. Sorry, wir springen gerade so ein bisschen, was total schön ist, weil ich finde, das ergibt sich alles irgendwie sehr gut. Yeah. Aber ich habe so ein paar Fragen, glaube ich, noch, die so ein bisschen praktischer Natur sind. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir mal kurz... Dein Roman arbeitet ja ganz viel mit so Sinneseindrücken. Das ist mir, glaube ich, schon auf Seite 1 eingefallen. Es geht um Farben, Temperaturen, Körper, Gerüche. Also es ist so, deine Sprache packt einen so ein bisschen so ein und nimmt einen ganz körperlich irgendwie in Anspruch, finde ich.
Oh, schön.
War das bewusst so, dass du dir gedacht hast, ich möchte so einen poetischeren Stil irgendwie auch nutzen für dieses Thema? Oder ist es einfach intuitiv, wie du schreibst?
Oh, schön, dass du es poetisch nennst. Das gefällt mir sehr gut. Das ist nicht bewusst. Also, das ist ja so absurd, dann zurückzuverfolgen, wie Worte, die ich da aneinanderreihe oder wie Worte, die man aneinanderreiht, aus einem herauskommen. Und das ist ja genau das, was es dann auch das Schreiben so intim macht. Das ist ja so persönlich, welche Worte man wählt, wie man sie aneinanderreiht. Und wahrscheinlich gibt es schon Aufschluss darauf, wie ich die Welt wahrnehme. Und in dem Fall ist es natürlich, überarbeitet man dann und selbst wenn ich zum Beispiel die Welt so wahrnehme, hätte man das ja auch alles rauskürzen können und sehr viel nüchterner machen können, wenn das jetzt was gewesen wäre, worauf ich aus wäre, dass mein Schreibstil so ist. Aber das ist eigentlich die Form gewesen, die von Anfang an für mich sehr natürlich sich angefühlt hat und die ich dann nach und nach geschärft habe und wo ich dann das Gefühl hatte, das bin ich, das kann ich sagen, das fühlt sich an, wie ich schreibe, wie ich empfinde. Und ich liebe es aber auch an Büchern, die ich selber konsumiere, wenn Texte sehr sinnlich sind. Also nicht unbedingt im erotischen Sinne, aber du hast das Gefühl, du kannst schmecken, riechen, anfassen. Du bist so dabei, es hat was Körperliches, egal ob es jetzt eine Beschreibung ist von zwei Personen, die sich begegnen, wie sie im Raum stehen, wie sie miteinander sprechen, wie sie agieren. Aber es kann auch ein Gegenstand sein tatsächlich. Das heißt, ich würde sagen, das ist was, was relativ natürlich gekommen ist, aber was ich dann auch danach, als ich dann weggetreten bin von meinem Text und dann nochmal drauf geguckt habe, aber auch rausgearbeitet habe, was mir Spaß gemacht hat, auch zu betonen.
Aber wie würdest du deinen Schreibstil beschreiben in eigenen
Worten? Oh Gott.
Weil du jetzt gerade meintest, nur so, wie ich es beschrieben habe.
Nee, das ist, oh Gott, das ist, glaube ich, ein bisschen so wie sich selber beschreiben. Das ist ein bisschen unangenehm vielleicht, aber nein, das muss ich auf jeden Fall auch lernen, das zu beschreiben. Aber ich würde sagen, du hast ein paar wichtige Punkte genannt. Also ich würde sagen, dass ich sehr nah an die Figuren rankomme. Also man ist schon sehr, intim, wie nah du bei den Personen bist. Obwohl es jetzt vielleicht aus der vermeintlich untypischeren für diese Beschreibung Perspektive der dritten Person ist, habe ich oder hoffe ich, dass man trotzdem sehr nah rankommt. Also vielleicht ein intimer Text. Ich würde sagen, dass es sehr körperlich oder haptisch ist, wie ich schreibe. Ich würde sagen, dass in allem so ein bisschen eine kleine Nostalgie mitschwingt oder so ein Unterstrom von nicht unbedingt Traurigkeit, aber so einem beobachtenden Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob das nur dieser Roman ist. Ich habe noch keinen zweiten geschrieben. Ob sich das ändern wird, dann in den hoffentlich weiteren Büchern, die ich schreiben werde. Aber ich würde sagen, sinnlich, so eine Haptik, sehr intim, sehr getrieben, würde ich sagen, von den Figuren, von ihren Gedanken, von den Fehlern, die sie begehen, von den Entscheidungen, die sie treffen, und generell sehr nah dran. Ich liebe Details und genau hingucken und kleine Beobachtungen und die sprechen lassen und dann gerne auch mal Leerstellen bieten und die Person, die es liest, ein bisschen fordern und Lücken füllen lassen. So eine sehr lange Antwort dafür.
Ich finde es ganz toll. Und wir haben jetzt schon ganz viel über dieses Haus geredet in Südfrankreich, über Südfrankreich, ja. Das Haus und diesen Ort, wo sie eingesperrt sind. Wobei ich dieses Wort eingesperrt, sie sitzen in diesem wunderschönen...
Sie können gehen, wenn sie wollen. Also es könnte schlimmer sein, aber sie fühlen sich, glaube ich, sehr eingesperrt. Ja, ja.
In einem unfassbar schönen Szenario trotzdem. Also beziehungsweise in einer unfassbar schönen Szene, ja. Szenerie des Gebäudes. Und du hast ja auch diesen Prolog geschrieben von dem Haus, wo das Haus quasi wie eine weitere Figur in diesem Buch irgendwie rüberkommt. Wann im Schreibprozess bist du darauf gekommen, das zu machen?
Oh, das war tatsächlich, ich würde sagen, relativ früh, vielleicht so ein Mittelteil, wo ich noch sehr experimentell und sehr kindlich an das Ganze rangegangen bin. Das ist auch mein Lieblingsteil, einfach auszuprobieren. Und ich habe relativ schnell gemerkt, wie essentiell wichtig dieser Ort und auch speziell dieses Haus ist, weil ich ja vorher auch angesprochen habe, dass der eigentlich wie so ein Resonanzraum für die beiden ist. Die beiden haben sich sehr verändert in den Jahren, in denen sie zusammen sind, aber ein Haus, da kann man irgendwie festhalten oder so ein bisschen spüren, wie man sich selber verändert hat. Das bleibt gleich, das ist irgendwie, bietet eine Stabilität. Und dadurch, dass sie ja so isoliert sind und auch nur zu zweit sind die ganze Zeit in diesem Haus, ist das für mich wie ein eigener Charakter dann auch geworden mit der Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre total spannend, wenn man auf die beiden guckt von außen, weil die beiden kreisen so oft um sich, so viel sind sie aber auch in ihrem Kopf, denken aneinander. Und ich hätte gerne manchmal, oder habe dann gemerkt im Schreibprozess, noch mal eine andere Perspektive von außen auf die beiden gehabt. Und dann dachte ich mir, das wäre doch ganz spannend, das Haus sprechen zu lassen, das Haus auf die beiden gucken zu lassen. Aber auch, weil es, wie gesagt, ein Erinnerungsspeicher ist von den beiden, von den verschiedenen Versionen, die sie in diesem Ort, in diesem Haus waren. Und das dann am Ende, dass das so gut als Klammer funktioniert hat, hat mich ganz glücklich gemacht, weil ich sowas auch immer ganz gerne mag. So ein bisschen eine Perspektive, die man vielleicht nicht unbedingt sofort erwarten würde.
Hättest du vielleicht Lust, das Haus auch einmal vorzulesen?
Oh,
wenn das okay wäre. Ich finde, ist auch unfassbar beschreiben für irgendwie so deinen Stil, hatte ich so das Gefühl.
Okay, das ist jetzt der Prolog. Das Haus ist das letzte am Ende der Straße. Es sitzt einsam auf dem Hügel, verborgen hinter Kieferbäumen, dem schweren Eisentor. Monatelang wartet es, mit verschlossenen Fensterläden, den Atem angehalten. Dann das Drehen eines Schlüssels, das Öffnen der Tür. Das Haus spürt Sohlen auf seinen Fliesen, die Schwere von Schritten in den Körnern und Kieseln seiner Adern. Es erkennt sie an ihrem Gang, so wie es jeden seiner Bewohner an seinen Schritten erkennt. Es kennt sie, denn das Haus ist Schauplatz ihrer ersten wackeligen Schritte gewesen. Zeuge davon, wie sie Badewasser an seine Fliesen spritzte und Schaumburgen in seiner Wanne baute. Wie sie sein Geländer herunterrutschte, die Schwingungen ihres Lachens in seinem Putz vibrierten. Wie sie auf die beschlagenen Scheiben der Duschwände Küsse presste, die Abdrücke ihrer Lippen dort hinterließ. Auf der Haut des Hauses wurde ihr Wachstum festgehalten, markiert in seinen Türrahmen. Ihre Geschichte war seine Geschichte. Doch jetzt ist etwas anders. Das Haus fühlt ihr zögern, als sie auf der Schwelle zum Garten ausharrt. Er ist schon da, flüstert es. Er wartet auf dich.
Und dann treffen die beiden ja aufeinander im Haus. Und steht ja quasi aus, dass sie sich unterhalten, dass sie Sachen klären, die sich lange, lange aufgestaut haben. Und wie wichtig sind dir Dialoge beim Erzählen in Beziehungen? Weil, wie ich ja vorhin schon meinte, ich das Gefühl hatte, die beiden haben ein ganz, ganz großes Kommunikationsproblem. Zumindest auf der verbalen Ebene, also ja, miteinander zu reden, dass ihnen das sehr schwer fällt. Und sie haben irgendwie aber auch gleichzeitig so ein tiefgehendes Verständnis füreinander, wenn es darum geht, wie die Personen ticken, was ihnen wichtig ist, wie sie die Welt wahrnehmen und so. Genau, und da habe ich mich gefragt, wie wichtig sind die Dialoge?
Ich glaube, Dialoge sind so unglaublich wichtig. Je nachdem, ob sie gut oder schlecht geschrieben sind, können sie einen Text versauen oder zu einem wahnsinnig tollen Text machen, weil sie unmittelbarer sind. Man kann in 20.000 Adjektiven versuchen, eine Person zu beschreiben, aber ein Satz, den sie spricht, der richtig sitzt, sagt viel, viel mehr, außer dass du das dann irgendwie, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Worte drumherum brauchst, um das zu beschreiben. Deswegen liebe ich guten Dialog, aber finde es auch spannend, damit zu spielen, wenn Informationen zurückgehalten werden. Also für mich ist ein Dialog auch immer eine Art Machtaustausch. Da kann man so viel rauslesen. Wer macht in einer Situation einen Witz? Da kannst du Sachen rauslesen, so viel über den Menschen, über die Psychologie, wie er mit Situationen umsetzt. Wer reagiert erstmal gereizt? Wer antwortet ausweichend? Wer kommt direkt zum Punkt? Es lässt sich so viel austragen über die Sprache, wenn dann die Personen miteinander interagieren. Aber genauso viel auch, wenn sie nichts sagen. Also das Schweigen kann auch die unterschiedlichsten Bedeutungen haben. Ich finde, Schweigen kann, wenn zwei Menschen sehr, sehr komfortabel miteinander sind, wenn sie sehr entspannt miteinander sind und wenn die Situation es hergibt, dass man versteht, bei denen beiden ist alles gut, kann Schweigen sehr intim sein und schön sein und einfach nur zeigen, wie nah sich die beiden Personen stehen. Aber Schweigen kann auch die schlimmste Situation sein und die angespannteste Stille, die man unbedingt durchbrechen möchte, wenn eben viel im Raum steht, was nicht ausgesprochen ist. Das heißt, ich finde, Dialoge sollten sich auch immer abwechseln in einer gut eingesetzten Menge an Schweigen und Dinge, die unausgesprochen bleiben.
Ja, und ich habe das Gefühl, viele Szenen leben ja auch nur davon, dass es halt nicht gesprochen wird. So, also nicht miteinander zu reden. Ja. Hast du das Gefühl, Stille ist in dem Fall für dich auch ein literarisches Mittel?
Ja, total. Also, wie gesagt, es kann die unterschiedlichsten Gründe haben, warum Menschen nicht das sagen können oder wollen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ich glaube, dass viele Menschen auch damit Probleme haben, genau das zu sagen, was sie fühlen. Also ich kenne wenige Menschen, die genauso das übersetzen können, was gerade in ihnen vorgeht und so kommunizieren können, dass es direkt perfekt bei dem anderen Menschen ankommt. Und ich mag es auch gerne, meinen Lesenden was zuzutrauen, in dem Sinne, dass ich glaube, dass sie Stille und Auslassungen und diese Leerstellen füllen können mit den richtigen Dingen. Oder auch mit den falschen Dingen, mit den Dingen zumindest, die sie mitbringen zu meinem Text. Deswegen ist es, glaube ich, ein Mittel, das ich sehr, sehr gerne mag und was ich auch vermehrt in dem Text eingesetzt habe.
Viele Romane entstehen ja an so Weggabelungen des eigenen Lebens, aus irgendwelchen besonderen Ereignissen, Schicksalsschlägen, die einer Person widerfahren sind, irgendwas, was man erlebt hat und einen sehr geprägt hat. Würdest du sagen, Weißer Sommer hat bei dir auch so einen Ursprung gehabt? Also irgendetwas, was, also wo ist der Ursprung in dir für dieses Buch gewesen?
Ich glaube, aus einer Beobachtung von meinem Umfeld, aber auch aus eigenen Empfindungen. Also ich hatte die Idee, da war ich, ich glaube, 25 Jahre alt oder so. Und das ist so ein spezielles Alter. Es ist, finde ich, fast noch verwirrender als die frühen 20er. Und die sind auch schon verwirrend. Aber in dieser Zeit bekommt alles mehr Gewicht und alles mehr Schärfe, egal ob es jetzt Beziehungen sind, ob es Jobs sind, ob es die Entscheidung ist, wo man leben möchte. Und in der Phase ist in meinem Umfeld sehr viel passiert und vor allem sehr viele Paare, die sehr, sehr lange zusammen waren, haben sich getrennt. Und das fand ich eine spannende Beobachtung, weil ich gemerkt habe, dass auf einmal abgeklopft wurde, was möchte ich denn wirklich in meinem Leben? Möchte ich wirklich mit dieser Person zusammenbleiben? Es ist so mit dieser 30 am Horizont, die dann so langsam, aber sicher näher kam, hatte ich das Gefühl, dass da eine neue Ernsthaftigkeit bei vielen Leuten um mich herum, mit denen ich auch gesprochen habe, einfach präsent war. Und das fand ich sehr spannend. Und das ist also auch dann einfach eine tatsächliche Weggabelung, diese Entscheidung, mit wem möchte ich mein Leben verbringen, wie möchte mein Leben aussehen, weil davor habe ich das Gefühl, sind Entscheidungen oft so ein bisschen flüchtig und du denkst so, ach ja, man ist so ein bisschen on top of the world und denkt man, es ist ja alles noch offen, man kann ja alles irgendwie noch ändern und ich habe das Gefühl, dann vor allem mit so Mitte, Ende 20 schleicht sich so eine Ernsthaftigkeit ein und aus so einer Kette von Entscheidungen wird dann ein Leben, was sich festigt und dann eine Ernsthaftigkeit draus. Also ich würde sagen, das ist sehr bezeichnend für diese Phase, speziell in meinem Leben und auch in meinem Umfeld gewesen, als ich die Idee für das Buch hatte und das, dieses Gefühl auch ein bisschen einfangen wollte.
Der Roman wirkt wie der Versuch, einen bestimmten Sommer festzuhalten. Hast du das Gefühl, dass du auch schreibst, um Dinge festhalten zu wollen?
Ja, sehr, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe tatsächlich eh einen großen Hang dazu, viel in der Vergangenheit zu leben und viel nachzudenken über Dinge, die man auch nicht mehr ändern kann. Das ist keine gute Eigenschaft. Also ist es bestimmt eine Art Konservieren in Sprache von Gefühlen, die mich in der Zeit sehr beschäftigen. Aber es ist auch sehr therapeutisch, um diese Gefühle, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, auch ein bisschen loszulassen auf eine gewisse Art und Weise, weil dann habe ich mich mit ihnen so intensiv auseinandergesetzt und irgendwie eingefangen und für mich geordnet, dass ich dann danach auch sagen kann, okay, jetzt lasse ich sie auch gehen. Und ich glaube, das ist auch sehr bezeichnend dafür, welchen Themen ich mich so näher, weil das sind nicht unbedingt nur angenehme Gefühle, sondern eigentlich oft auch Dinge, die mich neugierig machen, die mich entweder selber beschäftigen, die in mir herumschwirren und wenn ich mich denen stelle auf dem Papier, dann sind sie weniger gruselig, dann kann ich sie dadurch ordnen. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein eigennütziges Ding auf jeden Fall, die Themen, die ich auswähle, über die ich schreibe.
Die Beziehung von Alma und Theo ist ja auch geprägt durch sehr viel Intensität, also irgendwie dieses Kennenlernen, diese Zeit in Frankreich, dann so direkt quasi zusammenzuziehen und diese unfassbare Nähe, die sie ja auch irgendwie miteinander haben und teilen. Und gleichzeitig aber auch eine sehr große Verlustangst, die immer mitschwingt. Wie weit sind Intensität und Verlustangst irgendwie auch Themen, die du selbst kennst oder warum hast du sie ausgewählt, um das so präsent im Roman zu platzieren?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass so Gefühle selten einfach alleine daherkommen, per se. Und dass diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen sie viel komplexer macht und für mich auch spannender macht, drüber zu schreiben. Und natürlich kenne ich die Gefühle. Ich glaube, das wäre unauthentisch, über die zu schreiben, wenn ich sie nicht zumindest ein bisschen kennen würde. Und ich glaube vor allem diese Verlustangst, die du angesprochen hast, und diese, ja, diese auch negativen Gefühle intensivieren alle anderen. Wenn du wenn immer eine gewisse Sorge mitschwingt, wie lange so etwas hält und wie fragil etwas ist, betrachtest du die schönen Gefühle ganz anders und sie bekommen eine andere Gewichtung. Das heißt, damit zu spielen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber das versetzt jedem schönen Gefühl auch so einen kleinen Tropfen von, wie lange wird's halten? Das ist natürlich auch ein besonderer Blick auf die Welt zu gucken und vielleicht nicht der optimistischste oder der gesündeste, aber etwas, was ich sehr gut kenne und was ich nachempfinden kann und was wahrscheinlich auch dann auf eine Art und Weise in meine Geschichte und in meine Figuren geflossen ist.
Wenn du jetzt auf Weißer Sommer schaust, was sagt der Roman über dich als Autorin aus?
Oh Gott, als Autorin?
Oder als Person, als Schreibende?
Jetzt gerade oder als ich angefangen habe? Weil ich würde sagen, das ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied. Oder beides?
Die Entwicklung, ja.
Oh, wahrscheinlich, dass ich, dass mich Menschen am meisten interessieren in all ihren Facetten und Ecken und Kanten und unangenehmen Gefühlen und intensiven Gefühlen, dass ich sehr neugierig bin, das zu erforschen, und dass ich aber auch besonders neugierig bin, Ambivalenzen mehr anzugucken. Also Liebe, die nicht nur schön ist, sondern Liebe, die auch schmerzhaft ist. Liebe, die nicht nur trägt und heilt und toll ist und leidenschaftlich ist, sondern auch Schmerz verursacht, Selbstzweifel, die einen sich selbst hinterfragen lässt. Also ich würde sagen, das sagt aus, dass ich jemand bin, der immer sich in die verschiedensten Richtungen bewegt und versucht, Widersprüchlichkeiten zu erforschen und die genauer anzugucken. Ich glaube, das wird es aussagen. Und dass ich vielleicht im Herzen doch eine kleine Romantikerin bin. Ich liebe Liebe einfach. Ich liebe über Liebe nachzudenken, über Liebe zu schreiben. Ich liebe Liebessongs, ich liebe Filme über Liebe. Ich bin einfach ein kleines Love-Lover-Girl.
Die Figuren wirken so, als würden sie einerseits Nähe suchen zueinander, also die Nähe, und andererseits aber auch, als würden sie immer ein bisschen auf Distanz bleiben, um sich einerseits vielleicht zu schützen oder Verletzlichkeit irgendwie nicht zu sehr zuzulassen. Mhm. Hast du das Gefühl, das ist so ein gesellschaftliches Thema auch? Oder wo siehst du die Relevanz quasi darin?
Ich glaube total. Also wenn ich alleine in mein Umfeld gucke, wenn ich in mich reinhorche, wenn ich mit Leuten spreche, die mir nahestehen, habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch tatsächlich besonders so ein Symptom von unserer Generation oder von unserer Zeit, dieser immense Wunsch nach Nähe, dieser Wunsch, nicht allein zu sein mit all den Dingen, die um uns herum passieren, mit der Tatsache, wie gruselig die Welt sein kann, aber auch gleichzeitig das nicht zu können. Das ist, wir haben so viele Privilegien. Wir leben in einer Zeit, wo uns sehr, sehr viel offen steht. Und ich glaube, dass dieses Überangebot, diese extreme Freiheit auch dazu führen kann, dass Beziehungen auch schwerer werden, dass Beziehungen viel, viel mehr geben müssen, als sie es vielleicht früher getan haben. Und ich glaube, dieses ständige Spiel zwischen, ich möchte dir nahe kommen, aber ich habe Angst, dabei verletzt zu werden, ist so menschlich. Also ich kenne die wenigsten Leute, die einfach komplett ohne Bedenken sich in etwas reinstürzen lassen oder sich in etwas reinstürzen. Und die beneide ich sehr, weil sie sehr, sehr, sehr offen mit ihrem Herz und ihren Gefühlen umgehen. Aber ich glaube, die realistischere oder vielleicht ein bisschen menschlichere Version, dass man da so einen kleinen Limbo hat zwischen diesen beiden Gefühlen, der Wunsch nach Nähe, aber auch das Schützen und die Distanz, die immer wieder aufkommt, ist, glaube ich, sehr bezeichnend für unsere Generation.
Und die beiden kreisen ja auch unfassbar viel immer um sich selbst.
Ja, die ganze Zeit.
Hast du auch das Gefühl, dass es etwas ist, was du so in unserer Gesellschaft irgendwie spürst?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir uns sehr viel selber betrachten. Und ich glaube, dass es positiv ist, aber auch sehr negativ sein kann. Ich glaube, wir betrachten uns sehr auch natürlich durch Dinge wie Social Media, die dazu geführt haben. Aber das hat zum einen zum Vorteil, dass wir viel gelernt haben über Grenzen, über Werte, die wir vertreten wollen, über Beziehungsmuster, die wir auch hinterfragen, die wir bisschen entwurzeln und uns angucken und sagen, wollen wir das überhaupt so? Aber dieses viele Nachdenken über uns, über das, was wir wollen, kann natürlich auch zu so einer Verkopftheit führen, zu so einem Starrsinn, zu so einem, dann auch einer Entfremdung zu anderen Personen, weil man so viel analysiert und sich so viel selber betrachtet, dass es manchmal schwerer macht, Menschen einfach nur zu begegnen, ohne immer zu viel hineinzulesen in verschiedene Begegnungen. Und nochmal, ich glaube, dass das sehr typisch ist, so viele Leute in unserem Alter.
Du wirst dich ja wahrscheinlich auch sehr viel mit dir selbst beschäftigt haben, im Rahmen des Schreibprozesses, mit Dingen, die dich beschäftigen, wie sie dich beschäftigen, was deine Gedanken dazu sind. Hast du das Gefühl, das war grundlegend positiv und hat dir geholfen? Oder hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, so, ich bin jetzt irgendwie auch lost, weil das alles in meinem Kopf ist und ich muss auch mal hier einfach raus?
Immer wieder. Also wenn man sich vorstellt, dass du da sitzt mit deinem Laptop und du bist alleine mit dir und fantasierst dir eine Geschichte, die nicht existiert, die du dir ausdenkst, Personen, die nicht existieren, das kann sehr einsam sein. Und es ist hat stark geschwankt, komplett tagesabhängig, ob da etwas rausgekommen ist, was heilsam war, was irgendwie produktiv war, was sich auch gut angefühlt hat, oder ob ich auf Stellen gestoßen bin, die auch nicht nur schön waren. Also es geht nicht nur offensichtlich um tolle, schöne, liebevolle Gefühle, sondern auch um Sachen wie ja, Isolation, Einsamkeit, Unsicherheit. Und in die Gefühle musste ich ja zwangsweise beim Schreibprozess reingehen. Und das war nicht immer nur schön, aber ich glaube, wichtig dafür. Das heißt, absolut tagesabhängig davon, in welchem Stadium ich selber mich gefühlt habe, in welchem Stadium ich im Buch war. Aber ich bin jemand, ich mag gerne viel fühlen. Das hört sich irgendwie so ein bisschen prätentiös an, aber ich nehme auch diese negativen Gefühle gerne mit, wenn ich sie beim Schreiben ordnen kann und besser kennenlernen kann. Das heißt, das war für mich irgendwie so ein Package-Deal. Die positiven Sachen, aber auch dann die, die nicht so angenehm waren.
Wenn jetzt dein typischer 8-Stunden-Arbeitstag als Autorin zu Ende war und du deinen Laptop zugeklappt hast. Und dann kann man ja häufig einfach nicht so direkt abschalten. Ja. Oder kannst du das?
Nee, gar nicht. Die haben, die Person oder die Geschichte hat, ist viel in mein Leben geflossen. Ich glaube, ich wünschte, ich könnte das so, dass ich das so ausschalten kann. Aber auch selbst wenn ich mich hinsetze, brauche ich immer eine gewisse Zeit, bis ich in eine Geschichte wieder reinkomme. Das heißt, es hat zum Leidwesen meines Umfeldes, dass ich einfach extrem viel über die Geschichte, über die Personen gesprochen habe. Und ich habe das große Glück, dass ich so ein tolles Umfeld habe, dass die Menschen die Geschichte toll fanden und mich genug mochten, das natürlich alles mitzumachen, mit mir darüber zu sprechen. Und das hat geholfen. Und dann war es aber trotzdem ab und an ein bisschen einsam, weil niemand die Figuren so gut kennt wie du oder diese Welt so gut kennt wie du. Und dann hilft manchmal einfach wirklich eine Ablenkung, rausgehen, mit Leuten treffen, mal über was anderes sprechen, nicht nur über das Buch sprechen, duschen. Ich bin jetzt nicht der allersportlichste Typ, aber ab und zu, muss ich zugeben, ist so Sport, um mal kurz durchzupusten, das Hirn, wirklich nicht schlecht, wie Charles Dickens zu spazieren, Spaziergänge zu machen.
4 Stunden sind ja auch schon Sport dann.
4 Stunden, genau. Da kriegt man seine 10.000 Steps ja bestimmt rein, oder? Das hat mir auf jeden Fall geholfen, dann mal wieder die Geschichte auch am Ende des Tages auf eine Art und Weise loszulassen. Aber ich muss schon sagen, damit habe ich auf jeden Fall sehr zu kämpfen gehabt, weil ich sehr lange Zeit, vor allem im Schreibprozess, als ich es erstmal runtergeschrieben habe, extrem in dieser Welt gelebt habe. Aber ich glaube, das hat es auch gebraucht zum gewissen Grad.
Und welche Rolle hat Social Media in dem Kontext gespielt für dich?
Spannend. Social Media war in dem Kontext für mich Spaß, Eskapismus rauskommen, aber natürlich in diesem Orbit vom Schreiben trotzdem. Ich habe über was gesprochen und auch konsumiert, was mich unglaublich interessiert. Das heißt, ich hatte das Gefühl, es fördert auf eine Art und Weise trotzdem das, was ich mache oder machen möchte oder fügt was hinzu zu meinem Traum, den ich erreichen möchte. Aber es ist natürlich komplett gegenseitig. Es ist zackig, es ist schnell. Und dann gibt es natürlich das Konsumieren, was sehr kontraproduktiv aber auch sein kann. Also ich habe da auf jeden Fall noch nicht die richtige Balance gefunden, das gut genug auszuschalten, um mich komplett manchmal aufs Schreiben konzentrieren zu können. da habe ich dann manchmal den Drang, wirklich mir ein Klapphandy zu holen und mein Handy irgendwie in den Fluss zu schmeißen und zu sagen, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das ist die eine Seite, das Konsumieren, aber das andere ist ja dann auch selber produzieren, was dann bei mir ja dazu gekommen ist. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Hast du das Gefühl, dass sich das auch irgendwie in deinem Schreiben beeinflusst hat? Weil ich meine, du hast dich ja auch sehr viel einfach mit Buchtrends, was Leute gut finden, was sie schlecht finden. Du warst dem ja auch so ein bisschen ausgesetzt oder ist man einfach ausgesetzt, wenn man Social Media konsumiert, vor allem in der Buchbubble.
Ja.
Hast du das Gefühl, das hat dich auch beeinflusst in dem, was für Themen du aufgegriffen hast oder wie du Sachen dargestellt hast oder was du eingebunden hast in dein Schreiben?
Gott sei Dank, ehrlich gesagt, gar nicht. Also ich muss sagen, natürlich war das für mich total spannend zu konsumieren, aber ich habe die Geschichte schon so viel weiter davor angefangen, bevor ich überhaupt TikTok hatte tatsächlich oder diesen Gedanken gehabt, dass das relativ wenig Einfluss darauf hatte. Und das kriege ich tatsächlich sehr gut hin. Ich glaube, das ist was dann wirklich schwierig werden könnte, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Schreiben dem anpassen, was ich gerade da so entdecke, was in ist oder was gut funktioniert, weil du dann nur reagierst auf was nicht aus dir kommt. Und dann habe ich das Gefühl, es ist in den meisten Fällen automatisch weniger authentisch oder weniger echt. Und ich habe ja gerade gesagt, so mit einer Screentime und Konsumieren, damit bin ich nicht so gut. Aber mit dem Trennen von meinem Schreiben und dem, was ich dort konsumiere, bin ich tatsächlich relativ strikt, weil ich nicht möchte, dass es eine negative Auswirkung hat darauf, wie ich Texte produziere. Das kriege ich eigentlich ganz gut hin, ja.
Viele AutorInnen verspüren ja auch Druck, medial irgendwie präsent zu sein, sich zu verkaufen, weil es geht eben nicht nur darum, das Buch zu verkaufen, sondern die Leute interessieren sich ja auch für die Person dahinter. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du das Gefühl, dass es dir geholfen hat, schon eine Reichweite zu haben, wenn es darum ging, irgendwie an Agenturen oder an Verlage ranzutreten? Also ich will dir nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie
ja, klar.
Das der einzige Grund ist, warum die dich verlegen, weil sie denken, so, das sind super viele KäuferInnen.
Ja.
Sondern es geht ja einfach darum, dass diese Branche sich ja auch wandelt, dass irgendwie sehr viel Druck darauf liegt, irgendwie, dass Bücher performen müssen, weil einfach viele Zweige der Literatur zumindest ja auch immer nicht mehr nur große schwarze Zahlen schreiben.
Mhm.
Und wie siehst du dich da in diesem Spannungsfeld?
Ich glaube, dass es nicht nur eine positive Entwicklung ist. Ich finde es sehr schwierig, weil ich Tage habe, wo ich einfach auch wirklich, wie gesagt, mein Handy wegschmeißen möchte und sagen möchte, ich möchte einfach nur schreiben, ich möchte damit gerade nichts am Hut haben. So gerne ich es mag und so spaßig es ist, aber ich finde den Druck, auf schreibende Personen präsent sein zu müssen, sehr schwierig, weil eigentlich sollte es so sein, dass du einfach nur schreiben solltest und dann ist es das. Personen müssen nicht vor die Kamera und irgendwie, wenn sie es nicht fühlen, den Hampelmann machen, um ihr Buch zu promoten. Das ist, finde ich, auf der einen Seite eine schwierige Entwicklung, weil es viele Schreibende davon ablenkt, was sie eigentlich machen wollen. Und auf der anderen Seite, und so habe ich es empfunden, habe versucht, es eher positiv zu sehen, gibt es hier natürlich eine Macht und eine Freiheit, die nur du unter Kontrolle hast. Also bei mir ist es aus einer Mischung entstanden zwischen einer Neugierde und einem Spaß auch daran, mich mit Leuten zu begegnen auf dieser Plattform und mich auszutauschen. Aber natürlich auch mit dem Wissen, dass es nicht schaden kann, präsent zu sein und Menschen zu haben, die einem folgen, die schon interessiert sind vielleicht an dem, was du machst. Weil du dadurch natürlich weniger abhängig bist von Verlagen, von dem Marketing, was Verlage machen. Du weißt ja am Anfang, wenn du schreibst, nie genau, wo du landest, wie viel Budget es für dein Buch gibt. Und wenn du die Zeit und die Energie hast, dir was aufzubauen, hast du einen Sicherheitspolster. Und ich bin schon trotz so einer Entscheidung, ein Buch zu schreiben, was sich vielleicht jetzt erstmal mutig anhört, eine Person, die doch gerne Sicherheit hat. Und das war für mich so eine Sache, da wusste ich, da ist was, was ich reingeben kann, was ich rein investieren kann, was mir eine Sicherheit gibt und habe das gerne gemacht und habe dabei auch total viel Freude gefunden. Aber ich muss definitiv sagen, dass ich es kritisch sehe, dass es von vielen erwartet wird, die vielleicht da keine Lust drauf haben und es dann auch, finde ich, nicht machen sollten. Ja.
Und es ist ja auch nicht jede Person, die sich halt, wie du schon sagst, die sich wohlfühlt, das zu machen und ja. so diese Erwartung an plötzlich irgendwie Autor in Multitools für alles Mögliche zu sein, ja. das eigene Marketing zu schmeißen,
Nein.
ist ja auch einfach viel, ist sehr viel Anspruch irgendwie.
Ja. Eigentlich sollten wir ja im Idealfall nur, ja, uns auf diese eine Sache und zwar nur Schreiben konzentrieren müssen. Und wie gesagt, es klingt sehr negativ jetzt, es macht mir auch Spaß, aber es ist trotzdem auch eine kleine Komponente dabei, die immer so ist, okay, aber das ist eine Art und Weise, natürlich direkt in Kontakt zu treten mit Menschen, die tatsächlich ein Buch dann später lesen. Und das ist natürlich auch was Schönes. Es kommt ja auch was Positives zurück. Du bist im direkten Kontakt mit Menschen, die dann im Idealfall deine Worte lesen und die da eine Begeisterung für haben. Und das fühlt sich dann auch sehr, sehr gut an. Aber dieser direkte Austausch kann dann natürlich auch schwierig sein, wenn Erwartungshaltungen und so ja, Zwänge mit reinspielen.
Was geht so in deinem Kopf vor, wenn du jetzt daran denkst, dass dein Buch demnächst rauskommt?
So viel. Sehr viel gemischte und sehr gegensätzliche Gefühle. Die Überschrift ist auf jeden Fall eine absolute Vorfreude und so ein Kribbeln und ein, oh, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe so lange an diesen Moment gedacht. Ich bin sehr, sehr nervös von meiner Premierenlesung, weil das, glaube ich, dann so das ist, wo es dann ganz, ganz real wird. Also eine unglaubliche Vorfreude, aber auch einen sehr großen Respekt davor. Dieses Loslassen, dieser Kontrollverlust, dieses Gesehenwerden und dann kann man es nicht mehr zurücknehmen, dann ist es in der Welt, dann haben die Leute es auf dem Nachttisch liegen, das macht mir schon Angst. Das ist schon dann sehr real und da versuche ich mich dann auch vor zu schützen. Ich habe noch keine richtige Strategie, wie ich damit umgehen soll, weil es wird so sein, dass natürlich Menschen es nicht gut finden und das ist absolut normal und das gehört dazu, aber wie wir eben schon gesprochen haben, wenn etwas, was man kreiert in der Welt ist, ist man, glaube ich, nie, oder ich kenne wenige Leute, die sagen, ach ja, ist mir total egal, ob es da jetzt eine schlechte Review gibt oder irgendwie einen Zerriss im Feuilleton gibt. Ich glaube, das geht nicht einfach an einem vorbei. Das heißt, es ist eine Mischung aus ein bisschen einem Wappnen, einfach weil ich ein sehr sensibler Mensch bin, aber auch einfach einer unglaublichen Vorfreude.
Und wenn es jetzt darum geht, dass deine Community, wenn ich das mal so nennen darf, das Buch liest, was ist so, hast du da nochmal ein anderes Gefühl der Fallhöhe vielleicht auch, weil es Menschen sind, die dich schon so lange verfolgen und die jetzt vielleicht auch eine Erwartungshaltung mitbringen?
Ja, schon ein bisschen, schon. Also ich bin da unglaublich dankbar für, dass die existieren und dass da Leute sind, die am anderen Ende, dass da Leute sind, die am anderen Ende von ihrem Handy sitzen und sich drauf freuen und mir jetzt schon schreiben, sie können es kaum erwarten. Das ist so, ich fühle mich so unterstützt, aber du hast schon recht, das ist jetzt nicht so, als wäre mir das total egal. Das ist dann kenne ich die Usernamen zum Teil oder die Personen tatsächlich oder die Fotos und ich bin nicht losgelöst davon, dann speziell die Menschen, die mich vielleicht auch schon länger begleitet haben, zu enttäuschen. Das ist auf jeden Fall präsent, aber das ist, glaube ich, die Kehrseite, die du damit hast, wenn du das eingehst und mit Leuten dann Leute triffst über so eine Plattform, dann ist es auch klar, dass es eine andere Bindung ist, als wenn du einfach ein Buch in die Welt bringst und gar keinen Berührungspunkt erstmal zu den Menschen hast, außer dann vielleicht irgendwann auf Lesungen oder so zu denen, die dein Buch tatsächlich konsumieren.
Dann vielen, vielen lieben Dank, Eva, dass du dir die Zeit genommen hast und
Danke.
So viele schöne Einblicke gegeben hast, irgendwie in deinen Schreibprozess, in die Themen, die dich beschäftigt haben beim Schreiben, in das, wie sich das alles so zusammengesetzt hat über eine lange Zeit und was dir das alles bedeutet. Ich bin ganz aufgeregt für das Buch.
Ich auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war wirklich super angenehm und danke fürs Zuschauen, wenn ihr das hier seht.
Oder hört.
Oder hört, genau. Vielen, vielen Dank.
Möchtest du noch einmal sagen, wann es rauskommt und wo man es überall bekommen kann und vorbestellen kann?
Promo. Am 17. April erscheint Weißer Sommer im Rowohlt Verlag. Ihr könnt es jetzt auch schon vorbestellen. Und dann ist es in der Welt draußen und euers. Und ich freue mich ganz, ganz doll und hoffe, dass es euch sehr gut gefällt.
Das war der BookTok-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern. Mehr zum Thema und viele weitere Workshops von Bestseller-Autorinnen und Autoren findet ihr auf book-talk.de. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Podcasts habt, hört gerne auch in unsere anderen Formate rein. Im Reporterfabrik-Podcast geht es um journalistisches Handwerk und Medienwissen von Profis für euch. Der Podcast Hi und Nun bringt Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zusammen und schafft Raum für echte und kontroverse Debatten. BookTok ist ein Projekt von Korrektiv, dem gemeinnützigen Medienhaus. Weitere Infos zu uns und unseren Angeboten findet ihr auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.